ARD.
Okay. All ready? Durchatmen.
All ready.
Okay?
Okay.
Tatsächlich schwanger. Alles, was ihr jetzt wissen müsst. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Es geht los. Yeah! Willkommen zu unserer ersten Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Vielleicht seid ihr gerade selbst schwanger, zieht das Ganze sogar solo durch oder ihr seid der Partner oder die Partnerin einer Schwangerin.
Tatsächlich schwanger ist der Podcast, den ihr jetzt braucht. Jeden Donnerstag gibt es hier eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Folgt uns am besten sofort und teilt die Folgen mit allen Leuten, die ihr kennt, die kompakte Infos für diese besonderen Monate brauchen. Nichts mehr mit panischer Google-Suche. Hier kriegt ihr die richtigen und unabhängigen Antworten auf eure Fragen.
Unser Podcast ist wie eine Art Reise aufgebaut, auf der euch die wichtigsten Themen begegnen. Wir starten in dieser ersten Folge mit dem Moment, wenn der Schwangerschaftstest positiv ist. Dann besprechen wir in den kommenden Folgen alles, was dann danach auf euch zukommt. Von der ersten Untersuchung über die Geburt bis hin zum Wochenbett.
Aber bevor wir mit dieser Reise beginnen, ne, erstmal höflich sein, vorstellen und weil es ja die erste Folge ist, machen wir das ein bisschen ausführlicher heute.
Und ich fange mal an. Ich bin Lucy Kluth, Journalistin und moderiere den NDR-Wissenschaftspodcast Synapsen. Mein Sohn ist mittlerweile 1,5 und ich bin mit ihm und meinem Mann rausgezogen aufs Land nach Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin in diesem Podcast dabei, weil ich mir genau so einen Podcast gewünscht hätte, als ich schwanger war. Ich habe ja als Journalistin schon die Skills zu recherchieren und das habe ich auch gemacht. Und da bin ich echt auf die dubiosesten Infos und Mythen gestoßen und hatte am Ende gar keine Ahnung, was stimmt. Und deshalb freue ich mich, in diesem Podcast mal wirklich glaubwürdige Antworten zu liefern. Denn wir haben ja hier eine Expertin mit im Studio.
Und ich glaube, das bin ich, Lucy.
Sehr gut erkannt.
Ich bin Manuela Tavares. Ich habe keine eigenen Kinder. Ich bin Frauenärztin mit dem Schwerpunkt Schwangerschaft und Geburt. Ich arbeite sowohl in einem Krankenhaus, an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf als Oberärztin, als dass ich auch eine eigene Praxis habe, wo ich auch nur Schwangere betreue. Ich bin aktuell nicht mehr so ganz viel im Kreißsaal, habe aber früher sehr viele Geburten betreut und bin inzwischen ganz viel auf der Welt unterwegs, auf unterschiedlichen Fachkongressen, halte selber Vorträge und halte mich immer auf dem Laufenden. In meinem Alltag erlebe ich als Ärztin immer wieder, dass Schwangere wichtige Informationen einfach gar nicht haben und auch nicht wissen. Und wenn sie zu mir kommen, erlebe ich, so wie du auch erzählt hast, Lucy, sehr viel Unsicherheit, viele Ängste und Sorgen. Und das möchte ich mit diesem Podcast hier ändern. Ich möchte mein gesamtes Wissen mit euch teilen.
Ich bin Tim Winterscheid, hey zusammen, ich arbeite bei Enjoy als Autor und Moderator, habe selber 2 Kinder, eins ist 1 Jahr alt, das andere ist fast 4 und ich freue mich besonders hier beim Podcast dabei zu sein, weil ich damals nur ein einziges Buch gelesen habe, was auch mal uns Partner angesprochen hat und naja, da wurden wir Partner so ein bisschen dargestellt wie Neandertaler, also auch sehr plump und so, also auch das war nicht so richtig geil, sonst gibt's sehr viel von Frauen für Frauen. Und das möchte ich hier ändern. Ich will auch aus meiner Perspektive Tipps weitergeben, speziell für alle Partnerinnen und Partner.
Und hier geht's auch ein bisschen um Real Talk. Tim und ich bringen viele persönliche und auch sehr intime Einblicke für euch mit. Wir sprechen Dinge an, die unter Freunden oder so auch gerne mal verschwiegen werden, wenn es um die Schwangerschaft und Geburt geht.
Weil wir hoffen, dass wir euch damit ganz viel Unsicherheit, Ängste und auch Zweifel nehmen können. Ich kann mich selber daran erinnern, ey, ich hatte damals schon so 1-2 Panikmomente und meine Freundin damals auch. Es fühlt sich eben nicht immer alles nur gut an und das ist auch total okay so.
Und was sich am Anfang manchmal nicht so gut anfühlt, sind ja Veränderungen. Und mit diesen starten wir heute direkt in der ersten Folge, nämlich Veränderungen, die im Körper sofort auftreten, wenn man schwanger ist. Und dann beantworten wir auch noch die Fragen, die immer oft als erstes gestellt werden. Was darf ich denn noch und was darf ich eigentlich gar nicht mehr, wenn ich schwanger bin?
Und worauf kann auch der Partner mit achten?
Und wir starten eben auch mit dem, wie es im Real Life ist, mit dem positiven Schwangerschaftstest. Wenn auch nur ein hauchdünner zweiter Streifen da auftaucht, dann seid ihr schwanger. Und das ist ein absoluter Gamechanger.
Ist wie beim Corona-Test, nur schöner.
Nur in schön. Genau. Ihr erwartet ein Baby. Und wir haben uns mal umgehört, wie ihr diesen Moment so erlebt habt.
Ich bin aus allen Wolken gefallen, habe erstmal ganz aufgelöst versucht, meinen Partner zu erreichen, der bei der Arbeit war und den ich nicht erreicht habe und habe es dann als allererstes meiner besten Freundin gesagt.
Ich war weniger überrascht, als ich dachte. Als ich den Test gesehen habe, hat sich so mein Gefühl, was
irgendwie so in meinem Bauch, aber ich auch schon so im Körper gespürt habe, auch bestätigt.
Es war eher so Ungläubigkeit, weil es schon so lange gedauert hatte, dass das jetzt Wirklichkeit wird.
Ich habe mich total gefreut und gleichzeitig war ich so ein bisschen verhalten, weil das nicht der erste positive Schwangerschaftstest war, aber der erste halt zu einem Abbruch geführt hat. Und dann war das so ein bisschen so, wenn ich mich jetzt zu sehr freue, dann ist meine Hoffnung zu groß. Deswegen habe ich diese 12 Wochen abgewartet und mich dann so richtig gefreut.
Das trifft total meine Stimmungslage damals. Ich habe mich auch nicht getraut, mich so richtig zu freuen, denn ich war insgesamt 3-mal schwanger und ich habe ja nur einen Sohn, wie ihr jetzt mitbekommen habt. Also hatte ich 2 frühe Fehlgeburten. Darüber sprechen wir dann aber nochmal in einer Extra-Folge, nämlich in Folge 6. Aber deshalb war ich zum Beispiel erst in der 9. Woche bei der Frauenärztin, weil ich in den Schwangerschaften davor immer früher da war und dann gab es noch keinen Herzschlag. Und es war immer so, ja, der könnte noch kommen und dann kam der aber nicht. Und ja, letztendlich war ich doch aber sehr überrascht von diesen Fehlgeburten. Ich habe damit nicht gerechnet.
Das kann ich total gut nachvollziehen. Obwohl es ein so häufiges Thema ist, wissen die meisten gar nicht darum und dann ist man eben sehr überrascht. Wenn wir uns ganz konkret die Zahlen anschauen und alle Frauen betrachten, die jemals schwanger waren in ihrem Leben, hat 1 von 2, also knapp die Hälfte, einen Abort erlebt. Wenn du jetzt aktuell schwanger bist und wir uns mal die Wahrscheinlichkeit anschauen, dass du am Ende dieser aktuellen Schwangerschaft ein gesundes, lebendes Kind im Arm hältst, dann ist das 90%. Also für eine Schwangerschaft ist es gar nicht so häufig. Wenn man jetzt das gesamte Leben anschaut, man ist ja vielleicht mehr als einmal schwanger, dann kommen die deutlich höheren Zahlen zustande, sodass das doch ein sehr häufiges Thema ist.
Jetzt muss ich mal schnell fragen, Abort liest man, hört auch oft Fehlgeburt, ist das das Gleiche?
Ja, das ist das Gleiche. Es gibt ja jetzt so Tendenzen zu sagen, man spricht eher nicht von Fehlgeburt, sondern eher von Abort. Damit dieses so Fehlgeburt hört sich irgendwie nach einem Fehler an, als hättest du was falsch gemacht. Das ist ja eigentlich nicht so.
Genau. Sehr, sehr krass.
Und jetzt könnten wir uns ja auch darauf einigen, dass wir hier bei uns im Podcast eher Abort sagen, aber gemeint ist immer das Gleiche.
Das machen wir, aber an sich wollen wir ja auch erstmal positiv bleiben. Das ist ja auch so ein bisschen unser Motto hier im Podcast, Zuversicht. Tim, wie war das bei euch? Ich war ja spät bei der Frauenärztin. Wart ihr gleich, weiß ich nicht, nach einem positiven Schwangerschaftstest gleich 2 Tage später
sofort
in der Praxis?
Sofort, absolut. Ja, wirklich gleich am nächsten Tag. Ja, es war wirklich krass. Also gerade natürlich so den, also inzwischen 2 Kinder, aber natürlich den ersten positiven Schwangerschaftstest. Das
vergisst man nicht.
Vergisst man einfach nicht. Das weiß ich noch wirklich, als wäre es gestern gewesen. Ich musste nämlich arbeiten. Also ich habe hier gerade eine Radiosendung bei Enjoy moderiert. Das war Wochenende. Und meine Freundin hat den Test zu Hause gemacht. Eigentlich in der Annahme, naja, ne, also wird negativ sein. So ist es ja dann doch meistens irgendwie. Man denkt, oh, okay, nicht so gut aufgepasst. Mal gucken. Naja, jetzt war der aber bei ihr positiv. Und sie ist natürlich, also ist erstmal alles durchgeknallt irendwie, so die Hormone, oh Gott, was ist jetzt? Und dann war die Arme auch noch allein zu Hause, weil ich war nicht da. Und darum bin ich auch gar nicht die zweite Person, die nach ihr von der Schwangerschaft erfahren hat, sondern ihre beste Freundin. Mhm. Die hat sie nämlich dann sofort hergeholt, weil sie wusste, und ich glaube, das wäre auch so gekommen, wenn sie mich jetzt anruft, mitten in einer Live-Sendung und sagt übrigens, hey Tim, wir werden Eltern, das wäre die spannendste Enjoy-Sendung der Welt geworden, weil man nur noch einen stammelnden Moderator gehört hätte.
Du hättest einfach nur noch Musik abgefeuert.
Absolut, absolut, genau. Und darum hat sie mir nur gesagt, hier Tim, wenn du zu Hause bist, lass mal quatschen, nimm dir nichts vor. Und da hatte ich schon so ein komisches Gefühl und ich wusste nicht, erwartet mich jetzt was Positives oder was Schlechtes. Ich wusste nicht, was kommt auf mich zu. Und dann war es so ein bisschen wie in so einem kitschigen Hollywood-Film, weil als ich nach Hause kam, es brannten Kerzen, sie hatte sich super schick gemacht und so. Es war wirklich total schön. Ja, und dann hat sie mir gesagt, hey Tim, wir werden Eltern. Und in dem Moment, es gibt ja so diesen Spruch, ja, da habe ich weiche Knie bekommen. Normalerweise nur so ein Spruch. Und in dem Moment habe ich das wirklich gefühlt. Ich musste mich hinsetzen, weil es mich so umgehauen hat. Und gerade so dieses Wechselbad aus absolute Freude und absolute Panik. So, was? Ich bin überhaupt nicht bereit. Ich bin selber noch ein halbes Kind. Und jetzt sollen wir Eltern werden. Und das hat sich so im Sekundentakt abgewechselt und war einfach irgendwie dann wahnsinnig schön und ja, wir haben uns sehr gefreut und es ist bis heute einer der schönsten Tage in meinem Leben.
Oh, was für eine schöne Geschichte. Manuela, was ist denn so deine Empfehlung, wann man zum Arzt gehen sollte?
Da gibt es wirklich keine klare medizinische Empfehlung, wann das sein sollte. Ich kann euch allerdings empfehlen, auf jeden Fall mal bei der Frauenärztin anzurufen und mal nachzufragen, wie es mit einem Termin aussieht. Das handhaben die Praxen nämlich alle sehr unterschiedlich, wann ihr zum ersten Termin dort erscheinen sollt.
Was mich bei meiner Schwangerschaft mit meinem Sohn dann total beruhigt hat, war, dass ich sehr starke Symptome hatte. Also ja, es klingt ein bisschen absurd. Ich hatte ein gutes Gefühl, weil mir übel war, weil die Brüste angeschwollen sind und weil ja die Atemnot gleich da war beim Treppensteigen. Also ja, ein bisschen skurril, aber da wusste ich so, ich glaube, das geht in eine richtige Richtung.
Das ist doch verrückt. Ich meine, wir reden hier von einem Embryo, der ist nach so ein paar Wochen, ist er wirklich noch mini klein, so 2 bis 3 Zentimeter groß, und trotzdem ist es schon super schwer, die Treppe raufzukommen und man ist schon so außer Atem. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwas nehme, was 3 Zentimeter groß ist, keine Ahnung, hier liegt so ein Textmarker und damit die Treppe hochgehe, bin ich nicht außer Atem. Also warum ist das so, Manuela?
Genau, der Textmarker ist außerhalb deines Körpers, würde ich sagen. Das ist der erste.
Guter Punkt. Aber selbst wenn ich ihn runterschlucken würde, naja, wir probieren das jetzt nicht aus.
Genau, diese erste Zeit ist ja wirklich eine sehr besondere Zeit und wird ja auch oft als Anpassungszeit bezeichnet. Das heißt, wenn man sich einmal überlegt, dass so ein Leben in einem anderen Körper entsteht, ist das ja auch sehr außergewöhnlich. Und dieses Leben muss ja auch mit Sauerstoff versorgt werden. Das heißt, der individuelle Sauerstoffbedarf, der verändert sich und der Körper passt sich dem an. Das heißt, das Atemvolumen ändert sich, die Atemfrequenz ändert sich, alle Gefäße weiten sich, damit der Körper sehr gut durchblutet ist. Und dafür steigt dann auch der Ruhepuls. Das ist das, was man merkt, ne? Dass das Herz so schnell hochgeht. Nicht alle nehmen es gleich wahr. Einige haben wirklich sehr starke Symptome und andere nur wenige. Und die meisten Symptome sind davon wirklich harmlos und einfach ein Zeichen der Anpassung. So wie du ja auch gesagt hast, du warst eigentlich ganz froh, dass du was spürst, dann hast du den Eindruck, es passiert was in deinem Körper. Im Grunde ist so eine Schwangerschaft so, als wenn man direkt ohne Training in einen Marathon startet. Also man hat gar nicht so eine Vorbereitungszeit, sondern es geht direkt los mit der Sauerstoffumverteilung.
Ja, ich habe das so als Arbeitsmodus empfunden.
Also genau, so ist es, ja.
Genau, ich habe das so mir dann so zurechtgelegt, weil der arbeitet halt ja wirklich gleich durch. Das Ei nistet sich ein und sofort sind ja die Hormone am Start.
Und eins der bekanntesten Hormone, denke ich, ist das HCG, das humane Choriongonadotropin. Das ist das Schwangerschaftshormon, was aus dem Mutterkuchen produziert wird und eben nur nachweisbar ist, wenn man schwanger ist im Regelfall. Und das ist auch das Hormon, was wir messen, um die Schwangerschaft festzustellen im Schwangerschaftstest, im Urin oder auch aus Blut.
Jetzt hast du das so ein bisschen by the way gesagt, Plazenta aka Mutterkuchen, das ist ja ein Kracherorgan. Ne? Also total. Dieses Organ hat man ja nur, wenn man schwanger ist.
Genau, und es ist ja ein richtiges Organ, was kommt und dann auch vollständig wieder verschwindet.
Genau, das sind dann sozusagen die Nachwehen bei der Geburt. Die kommt nämlich wieder raus, die Plazenta.
Genau.
Und die versorgt ja den kleinen Embryo.
Ich sage immer, das ist der Kühlschrank, also mit Essen und Trinken gefüllt sozusagen, kann sich das Kind da immer was draus nehmen.
Ja, okay, alles klar. Mein Kind hat sich, glaube ich, ein paar Chips genommen.
Es ist so unfassbar, was der Körper da bei so einer Schwangerschaft leistet. Wirklich krass bewundernswert, finde ich. Aber heißt ja gleichzeitig Leben umstellen. Da können wir PartnerInnen auch helfen, nämlich uns informieren. Informationen, also was geht, was nicht, und können damit die Schwangere eben supporten. Aus den beiden Schwangerschaften von meiner Freundin, glaube ich, weiß ich schon vieles, vielleicht nicht alles. Lass uns aber nochmal ganz von Grund auf checken. Manu, was sollte ich jetzt weglassen, wenn ich schwanger bin?
In dieser Frage denken alle zuerst einmal an Rauchen, Alkohol, dann vielleicht auch noch an Käse oder irgendwie das Katzenklo. Aber wir wollen heute auch über eine Sache sprechen, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Es gibt nämlich noch Dinge, die darüber hinaus auch noch beachtet werden können. Und das kriege ich sehr häufig in meiner Praxis mit.
Und was das ist, da sprechen wir später drüber. Aber erstmal, du hast ja schon so ein paar Buzzwords genannt, die wollen wir natürlich hier auch mal kurz besprechen. Stichwort Alkohol, weil das ist ja wirklich bei vielen der erste Gedanke. War das bei euch auch so? Also bei uns auf jeden Fall.
Absolut, weil ich habe irgendwie die 4 Wochen vorher ordentlich Gas gegeben. Ne? Ich war ordentlich mal auf Party.
Natürlich, dann, da weiß man ja auch noch von nichts.
Ja, eben, das war ja auch nicht so richtig geplant. Und dann, ja, habe ich auf der Party auch mal eine Zigarette geraucht. Und irgendwie 4 Wochen später sitzt du dann da vor deinem Schwangerschaftstest und denkst dir so, das kommt dann alles so hoch nochmal, was du so gemacht hast. Ne? Wie viel Alkohol du getrunken hast. Und da habe ich mich schon ein bisschen schlecht gefühlt. Aber ich weiß, da bin ich auch nicht mit allein. Ne?
Nee, es passiert wirklich sehr vielen Menschen, dass sie rauchen und trinken und eben gar nicht wussten, dass sie schwanger sind. Vielleicht haben einige gar nicht geplant, schwanger zu sein. Das passiert ja auch mal. Oder haben sehr lange versucht, schwanger zu werden und haben gar nicht damit gerechnet, dass jetzt genau in dieser Zeit die Schwangerschaft eintritt.
Ja, das kann ja auch manchmal so ein bisschen so ein Frust auch sein, ne? Es klappt irgendwie nicht. Das ist jetzt schon der dritte Zyklus, in dem es nicht klappt. Und dann sagt man, ja komm, jetzt lass ich mal 5 gerade sein und wir gehen einfach mal zur Party.
Genau. Und wenn es euch als Zuhörende jetzt auch so geht, dann möchte ich als erstes einmal sagen, ganz tief einatmen und beruhigen. Scham und schlechtes Gewissen für Dinge, die bereits passiert sind und die man eben auch nicht ändern kann, das bringt ja auch wirklich gar nichts.
Ist ja auch voll schade, wenn die Schwangerschaft mit einem schlechten Gewissen losgeht.
Ja, also. Und wir wollen hier zumindest in unserem Podcast, und das sollte ja überall auch so sein, eine No-Judgment-Zone sein.
Und ich fühle das sehr, Lucy, was du gerade gesagt hast, weil auch bei uns war es so, dass wir echt in Berlin noch heftig feiern waren, also eigentlich so doll wie noch nie und überhaupt nicht davon ausgegangen sind, dass Sarah vielleicht schwanger sein könnte. Und natürlich, als wir das dann wussten, auch bam, sofort irgendwie geguckt, im Netz, oh Gott, was heißt das jetzt? Irgendwie, sie hat so viel Alkohol davor noch getrunken. Und man findet ja in ganz vielen Blogs dieses sogenannte Alles-oder-Nichts-Prinzip. Also heißt so viel wie, wenn man Alkohol getrunken hat und der Embryo davon geschädigt wurde, dann nistet er sich gar nicht erst ein. Aber wenn er sich einnistet, dann ist es quasi auch gar nicht schlimm, dass man davor Alkohol getrunken hat, weil dann ist alles in Ordnung. Ist da was dran, Manuela?
Um das jetzt zu beantworten, das hat mich wirklich sehr viele Nerven gekostet, das herauszufinden.
Oh Gott. Aber genau dafür bist du hier.
Genau. Die Grundidee ist ja, solange dieses befruchtete Ei im Eileiter unterwegs ist und noch nicht in der Gebärmutter, dass man da Alkohol trinken kann. Ich habe dafür tatsächlich keine Evidenz gefunden. Das ist etwas, was sehr häufig im deutschsprachigen Raum gefunden wird, im Ausland gar nicht so häufig, dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip.
Evidenz heißt kein Beleg,
keine dass Beweise, so dass das wirklich so
Schade
ist.
Schade eigentlich, es wäre so einfach.
Ja, es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass in dieser ersten Zeit alles gut ausgeht, aber so richtig Beweise für diese Alles-oder-Nichts-Theorie gibt es nicht.
Wie ist das mit dem Rauchen? Wie schädlich ist Rauchen in der Schwangerschaft?
Rauchen ist ja, das wissen wir alle, erstmal für beide eigentlich schädlich, ja. Für Mutter und das Kind. Und jede Zigarette, die du heute weniger rauchst, ist super. Ich frage das wirklich bei jeder Untersuchung, ob die schwangere Person raucht. Denn das ist eine sehr wichtige Information für mich als Ärztin.
Wieso?
Es kann sein, dass das Kind etwas zarter, also etwas leichter als erwartet ist. Und das würde ich gern wissen, ob das vielleicht die Ursache ist, dass die Patientin eben raucht. Und wirklich, jede einzelne Zigarette, die du schaffst, nicht mehr zu rauchen, fördert die Sauerstoffversorgung des Kindes und erhöht damit eben die Chance, dass das Kind normal schwer geboren werden kann.
Was genau meinst du mit zu leicht?
Man sagt in der Regel, dass ein Kind am Stichtag mit etwa 3,5 Kilo geboren wird und wenn ein Kind mit unter 3 Kilo geboren wird, dann ist es zu leicht. Und diese Menschen haben auch langfristig etwas mehr Komplikationen. Also wenn man 2700 Gramm am Termin geboren wird, gibt es später etwas häufiger Bluthochdruck oder auch andere Erkrankungen, sodass es darum geht, auch für dein Kind die Zukunft positiv zu gestalten. Und falls du es schaffst, in der Schwangerschaft ganz aufzuhören, reduziert sich das Risiko auch für den plötzlichen Kindstod nach der Geburt und für Atemwegserkrankungen des Kindes. Und da ist das so, dass ein Kind, was in einem Raucherinnenhaushalt geboren wird, eben davon profitiert, dass alle Menschen in diesem Haushalt eben das Rauchen stoppen.
Also man soll sehr offen mit seiner Ärztin darüber sprechen. Man braucht sich nicht schämen, höre ich sozusagen da bei dir raus. Es ist eher sehr wichtig für dich als Ärztin, diese Info zu haben.
Für mich ist es wichtig, diese Information zu haben. Und ich erlebe, dass zum Beispiel beim Alkohol es sehr einfach ist, darauf zu verzichten. Weil in der Regel, so wie ihr auch erzählt habt, macht man das eher so auf einer Party oder zu besonderen Anlässen eher so GelegenheitstrinkerInnen. Beim Rauchen ist das ja eher etwas, was man jeden Tag macht. Und ich erlebe da wirklich sehr viel Scham und merke das wirklich an den Patienten, dass die sich gar nicht trauen zu sagen, dass sie rauchen oder wie viel sie rauchen. Und ich sage immer, wissen Sie, wenn Sie heute 6 Zigaretten rauchen und Sie haben letzte Woche noch eine ganze Schachtel geraucht, dann gibt es da wirklich gar keinen Grund, sich für die 6 Zigaretten zu schämen, sondern eigentlich könnte man ja feiern, dass man es geschafft hat, auf 6 Zigaretten runterzukommen.
Absolut, voll. Mhm.
Und der offene Umgang ist so wichtig, auch eben für die Zeit nach der Geburt, auch mit den im Haushalt lebenden Menschen. Man kann jetzt auch die nächste Zeit ja nutzen, dass man gemeinsam mit jemandem anderen, Tim, du wolltest ja auch mal gucken, was kannst du mit deiner Freundin zusammen machen, dass alle im Haushalt lebenden Menschen versuchen, bis das Kind geboren ist, gar nicht mehr zu rauchen. Mhm. Und man hat dafür 40 Wochen Zeit.
Ja, das ist eine Menge, auf jeden Fall.
Eigentlich ein schönes gemeinsames Projekt.
Ja, total gut. Ich würde noch mal gern zum Alkohol zurückkommen, weil da bin ich während meiner Schwangerschaft über zwei Sachen gestolpert. Einmal kochen mit Alkohol, also eine Bolognese zum Beispiel, mit ein bisschen Rotwein. Das ist das eine, da frage ich mich, wie gefährlich das ist. Und das andere ist, habe ich mich auch ein bisschen blöd gefühlt danach. Ich habe so ein paar Weizenbiere getrunken und dachte, ja, das ist ja kein Alkohol drin, weil alkoholfreies Weizen. Haha, da ist doch Alkohol drin, nämlich 0,5% oder man sagt bis zu 0,5%. Und da war ich dann total unsicher, wie gefährlich das denn schon ist.
Also zu dem ersten, mit dem Kochen ist es so, dass wenn du den Deckel offen lässt, dann verdampft wohl der Alkohol. Das ist wohl in Ordnung. Wenn man jetzt so Schmorgerichte macht, dann weiß man nicht, wie viel Alkohol da eigentlich noch enthalten ist. Und bei den Getränken sollte man wirklich darauf achten, dass 0,0% Alkohol angegeben ist.
Da habe ich noch so einen kleinen Einkaufshack, weil hinten auf den Bierflaschen, da ist auch bei alkoholfreiem Bier manchmal so ein Zeichen drauf mit einer Schwangeren, die durchgestrichen ist. Und das ist dann immer ein Zeichen dafür, nee, also das kann man auch als schwangerer Mensch nicht trinken. Genau, und dann gibt's alkoholfreies Bier, da ist das Zeichen nicht drauf und das kann man dann eben auch easy einkaufen und trinken. Da passiert dann wahrscheinlich nichts.
0,0 ist die Ansage dann.
Genau.
Muss draufstehen.
Genau, denn es ist so, dass die wissenschaftlichen Daten sagen, es gibt keine untere Konzentration, ab der Alkohol nicht schädlich ist. Es gibt natürlich keine Studien an Menschen. Man kann jetzt nicht Schwangeren unterschiedliche Dosierungen an Alkohol geben und dann gucken, was passiert. Denn wir wissen ja schon, Alkohol ist schädigend. Bei Tierversuchen, also an Mäusen, weiß man, dass auch geringe Dosen in sehr frühen Wochen schädigend sein können. Und wir sind natürlich keine Mäuse und diese Daten lassen sich nur sehr beschränkt auf Menschen übertragen. Aber am besten ist es, sobald du weißt, dass du schwanger bist, wirklich komplett auf Alkohol zu verzichten.
Naja, und Lucy und meine Freundin haben ja das quasi den Versuch selbstständig durchgeführt. Und da die gute Nachricht, also auch ihr habt gesunde Kinder. Also auch da, ne, einfach nur nochmal als gute Nachricht, so dass man sich ein bisschen entspannt.
So geht es auch den meisten, ne, weil man eben auch manchmal nicht weiß, dass man schwanger war, dass dann doch irgendwie Alkohol getrunken wurde. Und letzten Endes haben wir ja weiterhin diese 40 Wochen. Man hat Zeit, dass das Kind sich entwickelt und ab jetzt einfach eben auf 0,0% achten.
Jetzt im Alltag gibt es aber ja noch viel mehr als Alkohol. Bei dem
zum Glück.
Genau. Und da fragt man sich dann als Schwangere so, kann ich das jetzt noch machen oder lasse ich das lieber bleiben? Also klar, da gibt es ganz, ganz viele Nahrungsmittel. Lucy, gab es bei dir auch was, auf das du sonst noch so schlecht verzichten konntest?
Also mein Alltag bestand jetzt nicht nur aus Rauchen und Alkohol vorher. Nee, mein Alltag bestand vor allem aus Kaffee. Das muss ich wirklich zugeben. Darüber habe ich mir vorher gar keine Gedanken gemacht. Aber du kennst es auch, ne? Man ist zu Hause, trinkt einen Kaffee, dann geht man in den Sender, trinkt man auch mal 2-3 Kaffee und dann nachmittags auch noch mal irgendwo im Café. Und schwuppdiwupp hat man richtig, richtig viel Koffein im Blut. Und das war so eine Gewohnheit, die ich fand ich wirklich sehr schwer abzulegen.
War natürlich als Partner auch eins meiner ersten Recherchethemen. Und da findet man ganz oft im Internet von der amerikanischen Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie diese 200 Milligramm Koffein. Die sind anscheinend okay am Tag. Also das würde bedeuten zum Beispiel jetzt morgens einen Kaffee, dann mittags nochmal einen Cappuccino und abends dann, was weiß ich, eine Cola oder so. Ist das noch aktuell?
Diese Empfehlung, die ist noch aktuell, aber wie auch bei Alkohol ist die Datenlage dazu wirklich sehr dünn. Die Ergebnisse beziehen sich immer nur auf Beobachtungsstudien. Das heißt, man schaut, wenn jemand in der Schwangerschaft Kaffee getrunken hat, gibt es Veränderungen bei dem Kind nach der Geburt. Und für drei Sachen sind Zusammenhänge gefunden worden. Das eine ist der Abort, für die Totgeburt gibt es einen Zusammenhang und auch für ein leichtes Gewicht, wenn das Kind geboren ist. Aber auch hier nochmal, die Datenlage ist dünn und die Ergebnisse sind sehr widersprüchlich. Versuche einfach so wenig wie möglich Koffein zu dir zu nehmen. Aber Tim, was du gerade gesagt hast, das ist vollkommen richtig.
Ja, jeder sollte versuchen natürlich so seinen eigenen Weg zu finden, mit diesen Dingen umzugehen. Ich persönlich habe es dann so gemacht, ich habe zu Hause Kaffee ohne Koffein getrunken und dann außerhalb bei der Arbeit oder im Café. Aber irgendwann habe ich selbst da dann auch koffeinfreien Kaffee bestellt.
Gibt es inzwischen auch immer mehr.
Eben, ne? Genau, das war irgendwie damals, vor 2 Jahren, gefühlt war es damals noch nicht so. Aber dann, wenn man dann mal nachfragt, dann so, ja klar, haben wir auch. Okay, cool, dann ohne Koffein bitte. Komplizierter fand ich es eher beim Käse zum Beispiel, weil auch Käse spielt in meinem Alltag eine große Rolle. Und vor allem bei Feta, weil der ja oft auch aus Rohmilch hergestellt wird. Und diese Milch wird eben nicht so extrem erhitzt. Das ist total gut für den Geschmack, aber eben hat den Nachteil, dass die Bakterien überleben, zum Beispiel Listerien. Und die sind schädlich fürs Kind, Manuela, oder?
Grundsätzlich kann man sagen, dass der Käse ja eigentlich eine sehr gute Nährstoffquelle für Kalzium ist und damit ja ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung, so wie du sagst. Eigentlich Käse gehört eigentlich immer mit dazu. Und man kann sich im Grunde merken, dass der weiche Käse mit einem hohen Wassergehalt vermehrt zur Ansammlung und Vermehrung von Bakterien führen kann. Und das kann bei dir eine Listeriose hervorrufen. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr selten. Und wenn du nicht wusstest und einen solchen Käse gegessen hast, ist es extrem unwahrscheinlich, dass man diese Erkrankung bekommt. Ich selbst habe in den vielen Berufsjahren erst 3 oder 4 solcher Fälle erlebt. Und im Jahr werden etwa 20 Fälle deutschlandweit berichtet. Bei fast 800.000 Geburten kann man sich ausrechnen, wie selten das vorkommt. Vielleicht auch, weil sehr viele darauf achten, welchen Käse sie essen.
Ne? Ja, weil das ist ja schon so ein gängiges Ding, ne? Also darüber redet man ja schon. Aber was ist denn, also was kann denn passieren, wenn man dann sowas hat?
Genau, die Listeriose zeigt sich sehr ähnlich wie die Grippe. Also Symptome sind so Fieber, Gelenkschmerzen oder andere Beschwerden, die sehr ähnlich einer Grippe sind. Die meisten Schwangeren haben aber tatsächlich gar keine Symptome. Es kann zu einem Abort führen, zu einer Frühgeburt und auch einer Totgeburt. Und das Beste ist, wie immer in der Medizin, die Prävention. Also, dass man einfach darauf achtet, was man isst. Und möglichst ab jetzt, wo du weißt, dass du schwanger bist, auf die Käsesorten verzichten, die wir dir auch online aufgelistet haben. Das sind ja allerlei. Da haben wir einmal aufgelistet, welche darfst du essen, welche solltest du eher nicht essen. Und das höchste Risiko besteht leider auch im weiteren Verlauf der Schwangerschaft. Das heißt, man muss tatsächlich die ganze Schwangerschaft bis zum Ende aushalten. Aber ich denke, das wirst du schaffen.
Was man vielleicht aber nicht schafft, ist sich jetzt all das zu merken. Deshalb haben wir für diesen Podcast eine wunderbare eigene Seite im Netz. Packen wir euch auch immer hier in die Shownotes. Und Achtung, die heißt ndr.de/tatsächlich-schwanger und tatsächlich mit AE geschrieben. Da fahren die Online-Kolleginnen und Kollegen ein großes Paket auf mit wirklich ganz vielen zusätzlichen Infos zu unseren Folgen, alles zum Nachlesen. So, und jetzt aber nochmal zurück zum Käse. Eine gute Nachricht war für mich damals, es gibt eine klare Kennzeichnungspflicht für Rohmilchkäse. Und das ist auch bei zum Beispiel Feta so. Den gibt es auch in ultra hoch erhitzt. Das heißt also, auch Feta kann man weiterhin kaufen. Man muss nur gucken, welchen. Der einfache Tipp, wenn ihr jetzt für die Partnerin einkaufen geht, einfach mal die Packung umdrehen. Und wenn da nicht Rohmilchkäse steht, dann ist alles fein. Und wie gesagt, die ganze Liste, die findet ihr auch nochmal online.
Und das Besondere bei den Listerien ist, dass sie sich besonders gut im Kühlschrank vermehren können und das vor allem, wenn sie in einer Verpackung sind. Das heißt, du solltest darauf achten, dass die Dinge nicht lange gelagert sind. Und wichtig auch, dass die Listerien sich nicht nur auf Rohmilchkäse befinden, sondern auch auf anderen Rohprodukten, zum Beispiel Rohfleischerzeugnisse, roher Fisch, aber sogar auch auf einem Salat.
Also lieber den verpackten Salat vermeiden oder ganz doll waschen und zubereiten selbst und wahrscheinlich keine Salami dann auch. Und
genau.
Sushi ist ja sowieso raus, roher Fisch, ne?
Genau. Ja. Und neben den Listerien spielt auch noch eine andere Infektion eine große Rolle in der Schwangerschaft, die sich ebenfalls auf Nahrungsmitteln befinden kann und sehr ähnlich auch grippeähnliche Symptome oder gar keine Symptome hervorrufen kann. Und das ist die Toxoplasmose. Habt ihr davon schon mal gehört?
Ja, das hat was mit Katzen zu tun. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob man sie dann nicht mehr anfassen darf. Und da
genau,
gibt's dann irgendwie
Erreger und das sind vor allem sehr kleine Katzen, die das haben können, die Toxoplasmose.
Also Babykatzen?
Babykatzen und es befindet sich auch auf Fleisch. Das sollte halt immer gut durchgebraten werden. Das ist auch eine meldepflichtige Erkrankung wie die Listeriose und wird auch 25 Mal im Jahr ungefähr berichtet. Also auch extrem selten.
Super selten.
Genau. Und es kann natürlich sein, dass das alle einfach wissen und dadurch dann eben präventiv vorgehen und die Erkrankungen eben so selten auftreten.
Aber was bedeutet das ganz praktisch, wenn ich eine Katze habe? Darf ich das Katzenklo als Schwangere nicht mehr sauber machen oder darf ich die Katzen gar nicht mehr streicheln?
Es ist grundsätzlich wichtig, dass du sehr hygienisch vorgehst. Katzenklo könnte man zum Beispiel an wen anders abgeben. Das ist eigentlich eine ganz gute Ausrede, das Katzenklo gar nicht mehr selber zu machen. Nach Streicheln von Katzen solltest du die Hände wirklich sehr gut waschen. Kann natürlich ein bisschen schwierig sein mit deiner eigenen Katze, aber solltest du immer darauf achten. Wichtig vielleicht noch zu sagen an dieser Stelle, man kann sich auch auf Toxoplasmose, ob man das schon mal gehabt hat, testen lassen.
Ey, voll die gute Nachricht, oder? Katzenklo braucht ihr nicht mehr sauber machen.
Ciao,
Streicheln ist noch in Ordnung, wenn man danach sich die Hände wäscht. Also das Schöne bleibt. Sowas, was ich noch im Kopf habe, ist die Ernährung. Viele von euch ernähren sich vielleicht auch vegetarisch oder vegan. Was muss ich da beachten? Also meine Freundin hat zum Beispiel wieder angefangen, ein bisschen Fleisch zu essen.
Habe ich auch.
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass eine pflanzenbasierte Ernährung viele Vorteile hat gesundheitlich. Weniger Herzerkrankungen, weniger Fettleibigkeit, der Bluthochdruck und der Diabetes werden seltener berichtet. Und das findet auch in der Schwangerschaft statt. Also wenn du dich pflanzlich ernährst, gibt es einige Studien, die ein geringeres Risiko für Bluthochdruckerkrankungen und auch Schwangerschaftsdiabetes zeigen. Allerdings ist es so, dass der Bedarf an Nährstoffen in der Schwangerschaft ja hochgeht. Wir denken wieder an das Leben, was sich in einem anderen Körper entwickelt, sodass man wirklich darauf achten muss, dass die Nährstoffe gedeckt sind, die du zu dir nimmst. Und das ist vor allem bei der veganen Ernährung ein Thema, bei der pflanzlichen Ernährung vegetarisch nicht so sehr. Das heißt, achte auf eine ausreichende Substitution. Sonst kommt es auch da häufiger zu leichten Kindern oder vielleicht auch sogar eine mütterliche Unterernährung.
Substitution heißt, dass ich das einfach ergänze. Okay.
Genau.
Ja, ich bin ja auch geswitcht von Veggie auf ein bisschen Fleisch wieder essen. Ich hatte einen wahnsinnigen Heißhunger auf Bolognese die ersten 3 Monate. Und trotzdem, also ich habe ein bisschen Fleisch gegessen und trotzdem sind meine Eisenwerte so ein bisschen abgerutscht. War nicht viel, aber ich musste dann wirklich diesen Eisenblutsaft trinken. Ich habe sogar
Kräuterblut?
Noch, Kräuterblut, genau. Ich habe die Quittung gefunden, das war auch gar nicht so günstig. Da hat irgendwie 700 Milliliter 20 Euro gekostet oder so. Das war ein teurer Spaß. Aber ja, meine Eisenwerte sind so ein bisschen in den Keller gerutscht.
Das ist bei ganz vielen so, ja.
Ich glaube, ich habe das 2 Monate oder so musste ich das nur machen und dann waren die Eisenwerte wieder tipptopp.
Ich wollte nochmal schnell einen Tipp für alle Partnerinnen und Partner loswerden, weil man steht ja manchmal so ein bisschen daneben und denkt, Mensch, wie kann ich denn gut supporten? Und ich finde, über all das, was wir jetzt gesprochen haben, wenn man das beim Einkauf beachtet, dann ist das, glaube ich, schon ein Riesensupport. Also so haben wir es damals auch gemacht. Ich habe einfach beim Einkauf geguckt, was kann sie essen, was besser nicht und habe dann die Sachen einfach weggelassen, sodass der Kühlschrank nicht voll ist jetzt mit Rohmilchkäse und all den Sachen, die einen dann in Versuchung bringen, die man dann aber besser weglässt. Ich habe Sarah damals sogar angeboten, auf alles zu verzichten, was sie jetzt eben auch nicht mehr essen kann. Aber da hat sie gesagt, nee, das ist ja gar nicht so wichtig. Und das war irgendwie für uns ein guter Kompromiss zu sagen, naja, beim Einkauf, da kaufe ich dann aber nur die Sachen, die wir eben beide easy essen können.
Du warst aber schon froh, dass sie gesagt hat, du musst auf nichts verzichten, oder?
Hochgepokert. Also, soll ich auf alles verzichten?
Natürlich, ich mache das alles mit dir durch, damit ich das auch so ein bisschen empfinden kann. Manuela, wir kommen jetzt so ein bisschen, ich habe es mir aufgeschrieben, so ein bisschen zu deinem Herzensthema aus medizinischer Sicht.
Für die heutige Folge.
Für die heutige Folge, genau.
Sehr viele Herzensthemen, die wir alle noch besprechen.
Genau, es geht um Infektion. Da denken wir jetzt nicht sofort an Herzensthemen, aber wir hatten schon die Toxoplasmose, die Listerien. Aber es gibt noch eine andere Infektionskrankheit, die ja ziemlich krass ist und viel, viel häufiger vorkommt.
Genau, und die man auch selber beeinflussen kann, indem man das eigene Verhalten ändert. Und das ist wirklich eine sehr wichtige Erkrankung in der Schwangerschaft. Wir sprechen jetzt ewig über Käse, Alkohol und Rauchen. Aus meinem Alltag kann ich sagen, dass ich viel häufiger etwas anderes erlebe, nämlich eine Infektion mit Zytomegalivirus in der Schwangerschaft. Habt ihr das schon mal gehört?
Ja, jein, weiß ich nicht. Also ehrlicherweise ist das an mir vorbeigegangen in der Schwangerschaft. Ich weiß nicht, die Frauenärztin hat da bestimmt was eingetragen, aber keine Ahnung.
Ich habe da tatsächlich schon mal von gehört, aber in einem ganz anderen Kontext. Ich habe nämlich Zivildienst auch in einer Kita gemacht und ich weiß, da war das immer ein Riesenthema, weil, und Achtung, jetzt kommt mein Halbwissen, die schwangeren Mitarbeiterinnen, die wurden getestet und wenn da irgendwas positiv oder negativ war, weiß ich nicht mehr, dann durften die nicht mehr arbeiten. Und das ist jetzt auch gerade in der Kita meiner Tochter so, dass da auch eine ganz liebe Kollegin jetzt nicht mehr arbeitet, weil sie schwanger ist. Und ich glaube, das hat auch mit CMV zu tun, oder?
Genau, das hat auch mit CMV zu tun. Und so wie ihr beide sagt, es ist ganz interessant, weil Toxoplasmose und Listerien, das wissen eigentlich fast alle, die schwanger werden. Und über CMV, das ist die Abkürzung dieser Erkrankung, wissen eigentlich nur so ein Drittel der Paare. Und wenn man einmal die Zahlen vergleicht, wenn man Listerien- und Toxoplasmose-Infektionen in der Schwangerschaft in Deutschland zusammenrechnet, sind das ungefähr 55 Fälle im Jahr. Okay. Und die Zytomegalovirus-Infektion ist bei gleicher Geburtenhäufigkeit, also auch im Jahr in Deutschland, ungefähr 1000 Mal vertreten.
1000 zu 55?
Genau.
Und ich weiß es nicht. Krass. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich darüber gesprochen habe mit meiner Frau.
Das hat in der Schwangerschaft auch bei uns überhaupt keine Rolle gespielt. Krass eigentlich.
Genau, also das ist das, was ich auch so erlebe, dass die Patientinnen, die kommen, die davon betroffen sind, eigentlich das erste Mal davon hören, wenn sie schon die Infektion haben. Und das kann ja sein, die 55 Fälle Listerien und Toxoplasmosis, eben eine sehr gute Prävention, ne? Weil alle über Käse und Salat und Katzen und so weiter Bescheid wissen und dann auch drauf achten und dann hat man eben keine Infektion. Und bei dem anderen, wenn man es gar nicht weiß, kann man eben auch gar nicht präventiv vorgehen. Ne?
Darum und genau dafür ist ja der Podcast da. Lass uns das doch jetzt hier ändern. Erklär mal ganz genau, was ist denn das eigentlich?
Das ist eine Virusinfektion, die sich über Flüssigkeiten wie Speichel und Sperma überträgt. Und das heißt, du solltest vor allem darauf achten, dass du den Kontakt dazu reduzierst. Heißt, wenn du ein Kind hast, die häufigsten Infektionsquellen sind nämlich Kinder, die zwischen 2 und 4 Jahre alt sind.
Ach, darum betrifft das auch so viele Mitarbeitende in der Kita wahrscheinlich.
Ganz genau. Da solltest du dann darauf achten, dass du dein Kind nicht auf den Mund küsst, nicht den Schnuller ableckst, wenn er mal auf den Boden gefallen ist, um das wieder dem Kind zu geben. Nimm doch einfach ein anderes Glas statt das gleiche Glas und auch nicht den Löffel ablecken oder so, sodass alleine das Wissen um die Erkrankung und ein bisschen Vorsicht mit diesen Dingen, die wir gerade erwähnt haben, die Infektion in 99% reduziert. Also fast alle Infektionen sind dadurch vermeidbar.
Mich interessiert ja immer, was kann denn dann im schlimmsten Fall passieren?
Bevor ich das beantworte, es hat etwas damit zu tun, wann du die Infektion in der Schwangerschaft durchmachst. Denn es ist am schlimmsten, wenn das innerhalb der ersten 12 Wochen in der Schwangerschaft passiert, also genau am Anfang der Schwangerschaft. Und darum geht es ja auch heute in dieser Folge. Ab jetzt solltest du wirklich darauf achten, bei Kleinkindern besonders hygienisch vorzugehen und sehr zurückhaltend mit Speichel dieser Kinder irgendwie in Kontakt zu sein. Und du fragst mich ja, Tim, was kann denn passieren? Im allerschlimmsten Fall, wenn der Virus sich überträgt auf das Kind, kann es sein, dass es im Mutterleib verstirbt. Wenn es sich überträgt und das Kind verstirbt nicht und das Kind wird mit einer CMV-Infektion geboren, dann wissen wir, dass geistige Veränderungen auftreten können, auch Hörstörungen, Sehstörungen. Und die CMV-Infektion in der Schwangerschaft, wenn ein Kind das durchmacht, ist die häufigste Ursache für Hörminderungen im Erwachsenenalter.
Hast du einen Tipp für uns Partner und Partnerinnen? Kann ich das auch übertragen? Darf ich dann auch jetzt nicht mehr mit den Kindern meiner Nichte zum Beispiel spielen oder mit den Kindern von meinen Freunden?
Genau, also auch du kannst das übertragen. Im Grunde genommen wäre es so, dass man einmal abklärt, ob man selber schon mal die Infektion hatte oder nicht. In Deutschland ist das so, dass etwa die Hälfte der Frauen im gebärfähigen Alter, sagen wir ja immer, hört sich ein bisschen komisch an, noch nie diese Erkrankung hatten. Und vor allem diese sollten darauf achten, die hygienischen Maßnahmen einzuhalten. Und auch der Partner oder die Partnerin sollte darauf achten, dass nicht eben zu dieser Infektion führt.
Also heißt CMV negativ, dass man es noch nicht hatte?
CMV-negativ heißt, dass du das noch nie hattest und eben dann betroffen sein kannst, die Infektion das erste Mal in der Schwangerschaft zu bekommen. Ja.
Und wie ist das bei der Frauenärztin? Werde ich da automatisch drauf getestet?
Aktuell ist das zumindest in Deutschland nicht der Fall. Es ist eine Selbstzahlerinnenleistung, die eben selbst bezahlt werden muss und nicht von der Krankenkasse getragen wird. Das ist ungefähr so 20 bis 30 Euro.
Selbstzahlerinnenleistung, sagst du gerade, oder besser bekannt unter individuelle Gesundheitsleistung, wird uns in diesem Podcast noch oft über den Weg laufen.
Das ist meine Lieblingsabkürzung.
Igel.
Als Igelleistung.
So, bis hierhin haben wir jetzt sehr viel darüber gehört, was man alles nicht darf. Und das ist auch mein Eindruck, dass sobald man schwanger ist, geht es immer darum, was darf man jetzt nicht mehr. Der Sushi-Abend fällt aus, Weintasting mit Käse geht auf gar keinen Fall. Wenn du den dritten Kaffee bestellst, dann schaut dich der Barista ganz schief an. Aber lass uns doch darüber sprechen, was man denn darf, wenn man schwanger ist. Zum Beispiel Geschlechtsverkehr, das darf man haben, wenn man das möchte.
Wie förmlich du das sagst. Könnte man auch Sex nennen.
Könnte man auch.
Und für mich war wirklich die Info gut, ich kann da als Partner, als Mann nichts kaputt machen.
Ja, das ist so.
Ja, aber kleiner Einwurf, man verändert sich ja auch körperlich und das Körpergefühl ist vielleicht nicht so super gut und vielleicht wollen das dann einige von euch auch gar nicht. Und da müssen dann auch die Partner oft Verständnis aufbringen.
Und das sagt sich jetzt vielleicht so leicht, ja klar, da muss man Verständnis aufbringen, aber ey, 9 Monate Schwangerschaft können da lang werden und können auch eine Beziehung dann strapazieren, wenn in der Zeit kein Sexleben stattfindet. Ich kann da den Tipp geben, redet da miteinander und probiert auch neue Sachen aus. Vielleicht ist es erstmal kuscheln und mit der Zeit kann sich das eben auch verändern.
Und wenn wir schon bei Sex sind, Sport geht ja generell auch, Manu. Was gibt es da für Fakten?
Genau, da ist es so, dass wir wissen, dass 30 bis 45 Minuten Sport dreimal die Woche sehr förderlich ist für die Gesundheit der Mutter und des Kindes.
Was aber wieder rausfällt, sind extreme Sportarten. Also ich habe ja vorher Handball gespielt, das war viel zu gefährlich. Also da fällt man hin, da wird man gezwickt, gezwackt.
Umgerempelt,
genau. Also das macht keinen Spaß und ist einfach auch sehr gefährlich. Aber ich
schon
war da,
ohne, dass man schwanger ist.
Auf jeden Fall. Aber ich war dann dafür, vor allem im Sommer, dann im Freibad schwimmen.
Genau, Schwimmen ist perfekt, ist die perfekte Sportart, sehr, sehr gelenkschonend, ne? Wenn du auch einen größeren Bauch hast.
Ja, und vor allem du spürst dich dann ja auch
genau.
Nicht so. Ne?
Das ja. Ist ja ganz gut. Das Wasser sollte nicht zu warm sein, also du solltest deinen Körper nicht über 39 Grad erhitzen, vor allem im Ersttrimester. Gut, das ist ja sehr selten, dass das Wasser 39 Grad hat.
Ersttrimester sind die ersten 3 Monate.
Genau.
Ja, und was ist mit Krafttraining? Das ist ja auch sehr beliebt.
Krafttraining ist auch super. Man sollte auf Erschütterungen eben, sollte man nicht haben, Sturzgefahr beachten. Das ist ja beim Krafttraining auch nicht der Fall. Und wenn du vorher sehr sportlich warst, eben dreimal die Woche, wenn du vorher nicht so viel Sport gemacht hast, dann würde ich erstmal mit 15 Minuten starten, auch nicht direkt übernehmen in der Schwangerschaft.
Was ist, wenn man die Schwangerschaft, also die Zeit ohne Kind, nutzt, um nochmal schnell in Urlaub zu fliegen? Ist Fliegen in Ordnung?
Fliegen ist auch in Ordnung. Da würde ich einmal abklären mit der Fluggesellschaft, in welcher Schwangerschaftswoche du fliegst, würde ich mir einmal überlegen, komme ich eigentlich noch zurück? Ne? Es gibt einige Fluggesellschaften, die nehmen einen ab gewissen Schwangerschaftswochen nicht mehr mit, weil es dann vielleicht so ein Risiko gibt. Du kannst ja auch zufällig mal eine Frühgeburt bekommen, dann bist du oben in der Luft und das ist versicherungstechnisch ein bisschen schwierig. Das würde ich einmal klären. Also nicht nur, wann du losfliegst, in welcher Woche du bist, sondern auch, welche Schwangerschaftswoche du bist, wenn du wieder zurückkommen möchtest, ob das geht.
Ey, vielen, vielen Dank, Manu, für die ganzen Tipps und vor allen Dingen auch für die medizinischen Facts. Richtig, richtig cool. Und bevor wir hier gleich zum Ende unserer ersten Folge kommen, haben wir noch einen Special Input. Kommt von Influencerin und Moderatorin Evelyn Weigert.
Sie hat selbst 2 Kinder und da gibt's auch ordentlich Real Talk übers Mama-Sein. Evelyn zeigt auf Instagram so 2 Seiten, finde ich. Da ist sie einerseits völlig ungeschminkt, aber die andere Seite ist auch richtig schick. Also sie legt schon viel Wert auch auf ihre Haare und ihre Nägel sind gut gemacht. Also da ist so ein Styling-Bewusstsein auf jeden Fall da. Und ich wollte von ihr wissen, ob sie darauf verzichtet hat in den Schwangerschaften.
Ehrlich gesagt habe ich mich krass erkundigt. Ich bin da einfach so ein Typ. Ich habe aber einfach auch keinen Bock, irgendein Risiko einzugehen, weil ich denke mir dann irgendwie so, für welchen Preis. Und habe gewisse Beauty-Sachen dann auch echt gelassen, wie zum Beispiel ein Augenbrauen-Lifting. Ich hatte keinen Shellac mehr. Ich habe meine Haare zwar gefärbt, aber auch nicht, also nicht richtig an der Kopfhaut, sondern nur die Haare. Ich habe da schon ehrlich gesagt echt ziemlich aufgepasst.
Und noch ein weiterer Tipp von mir an dieser Stelle. Wenn du dir die Haare selbst färbst, auf jeden Fall Handschuhe tragen und die maximale Einwirkzeit beachten. Und nochmal zu den Fingernägeln. Wenn du die lackieren möchtest, dann auf jeden Fall in einem offenen Raum, damit du Dämpfe vermeiden kannst. Formaldehyd sollte auf jeden Fall nicht im Nagellack drin sein. Und es gibt jetzt auch neue Lacke, wo das explizit draufsteht, dass es frei von Formaldehyd ist. Die könnte man nutzen in der Schwangerschaft.
Cool, dass es das mittlerweile gibt, aber ich bin da eher so bei Evelyn, lieber sein lassen. Sie hat die Doku Oh Baby gedreht und in der ersten Staffel, da geht es um Schwangerschaft und Geburt, also so ähnlich wie bei uns. Und das erwartet euch in der 2. Staffel.
Dich erwartet in der 2. Doku Oh Baby, sowas von Mama. Einfach ein ehrlicher Einblick in ein Leben von Eltern mit kleinen Kindern, die einfach jeden Tag erneut an ihre Grenzen kommen. Sei es als Eltern für sich selbst oder auch eben als Paar. Und wie krass es einfach auch ist, wenn man nebenbei einfach auch noch arbeiten muss oder will. Und ich unterhalte mich auch viel mit befreundeten Paaren, die auch ganz ehrlich über ihre Streitigkeiten erzählen. Sorgen und Ängste, die man einfach auch als Paar teilt. Wie wenig Paarzeit man überhaupt noch hat am Ende des Tages und wie man das vielleicht manchmal so ein bisschen besser machen kann. Und ich glaube, es tut einfach unheimlich gut zu hören, dass es bei anderen genauso ist.
Ja, das ist wirklich ein sehr ehrlicher Blick ins Elternleben. Ich habe die Doku schon geschaut. Ihr findet sie in der ARD-Mediathek und den Link bei uns in den Shownotes.
und euch damit vielen, vielen Dank hier fürs Zuhören. Und auf die zweite Folge müsst ihr gar nicht lange warten, die ist nämlich schon da.
Ja, und da geht es um den ersten Termin bei der Frauenärztin und die ganzen Standarduntersuchungen. Was will denn die Frauenärztin eigentlich wissen?
Und wir lüften das Mysterium Mutterpass. Ich habe meinen eigenen Mutterpass mal mitgebracht.
Also, wie gesagt, zweite Folge ist schon da. Ihr könnt quasi bingen. Und ansonsten, ab jetzt, jeden Donnerstag, gibt's eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Die gibt's übrigens auch als App. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und unsere Folgen teilt und wenn ihr eine Möglichkeit habt, uns in eurer Podcast-App oder wo auch immer ihr uns hört, uns zu bewerten, dann please, macht das sehr, sehr gerne. Gerade für uns jetzt als ganz frischer neuer Podcast wäre das ein mega Support von euch.
Und schreibt uns gerne auch eine Mail an tatsächlichschwanger@ndr.de, tatsächlich mit AE. Schreibt uns, wie euch der Podcast gefällt und auch, was eure Themen während der Schwangerschaft waren, wo ihr besonders unsicher wart und was euch geholfen hat.
Und ganz zum Ende der heutigen Folge, wenn du denkst, du hast bisher alles falsch gemacht, weil du so viele Dinge gehört hast, die du nicht darfst, dann denk dran, morgen ist ein neuer Tag und bestimmt wird alles gut.
Tatsächlich schwanger ist ein Podcast von Enjoy, vom NDR. Gehostet von Lucy Kluth, Dr. Med Manuela Tavares de Sousa und Tim Winterscheid. Redaktion Isabel Scholz, Katharina Marenholz und Aline König. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Merle Hömberg und Lina Behling. Online-Redaktion Sabine Klein, Sabine Leipertz, Christina Maziewski und Stephanie Grossmann. Sound Dennis Terrei. Mehr Infos kriegt ihr auch auf ndr.de/tatsächlich schwanger.